Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
So, bist du ready?
Ja.
Schön, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Ciao, Davide, come stai? Come ti sei trovato in Italia?
Ach du Scheiße, die armen Italiener. Ich möchte mich bei der gesamten italienischen Nation und dem gesamten italienischen Volk dafür entschuldigen.
Es überrascht dich wahrscheinlich überhaupt nicht, dass ich dich italienisch begrüßt habe, denn du weißt sehr viel besser, wo du gerade gewesen bist. Wo warst du?
In meinem Bettchen Nickerchen machen.
Ja, weil du so fertig warst von einer Reise. Wir haben ja italienische Woche. Du warst in
Milano.
Juhu! Hertha hat nicht gespielt, beziehungsweise Hertha hatte ein Testspiel letzte Woche gegen St. Pauli. Dazu später mehr, aber erstmal zum Wesentlichen. Willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 34. Folge. Direkt von der Adria. Naja, nicht ganz, aber fast von der Adria. Zurück nach Berlin. David, wie hat es dir denn gefallen in Mailand?
Ja, wunderbar. Ich hab schon mal schlechter gegessen, hab schon mal schlechter geschlafen, hab schon mal eine schlechtere Stadt gesehen. Also, ne?
Ich war noch nie in Mailand. Ist das sehr schön?
Das Zentrum ja. Die Architektur ist sehr, also ja gut, du hast auch viel so Wohnblöcke und sowas. Mhm. Aber sie haben es geschafft, zum einen dadurch, dass die Alpen so nahe sind. Und auch einfach, weil sie es darauf Wert legen, dass es so eine lebendige Architektur ist, dass das nicht so scheiße aussieht wie bei uns. Einfach nur weiße Fassade und da musst du leben.
Ja.
Ziemlich sauber. Mhm. Und die Leute gucken dich zwar blöd an, weil du bist zwar ein Touri, kriegst du mit, ne? Ja. So wie die Touris überall auf der Welt angeguckt werden, aber wenn du da mit einem redest, sind sie sehr freundlich und zuvorkommt.
Wie groß ist die Stadt ungefähr, weißt du das? Also einwohnermäßig?
Das ist die zweitgrößte Italiens. Also die ist, sind es 2 Millionen?
Naja, okay.
Muss viel größer sein.
Okay.
Warte. Die Stadt an sich 1,4 und die Metropolregion so an die 8 dran.
Ja, okay, also schon richtig fett.
Das ist eine ordentliche Großstadt, ja.
Ja. Und du warst aber ja quasi indirekt mit dem Fanclub Deutschland da. Sehe ich das richtig?
Nein, direkt.
Direkt. Ach, du bist direkt
und mit dem über direkt und über den Fanclub Nationalmannschaft. Sektion Mitteldeutschland.
Oha. Und wie sind die so vom Gesamtauftritt? Kann man da mitreisen?
Ja, du kriegst keinen auf die Fresse, wenn du dabei bist. Also so gesehen kannst du mitreisen, ja.
Ja, war große Gruppe. Aber der Italiener an sich ist ja eigentlich ein sehr herzlicher Mensch. Habt ihr denn aber, oder hattest du den Eindruck, dass wenn man jetzt außerhalb einer großen Gruppe im Fußball, im Deutschland-Trikot, hattest du eins an?
Ja, klar.
Hättest du Angst gehabt, dass du irgendwo auf die Schnauze kriegst, wenn du jetzt irgendwie zu einst zu zweit gewesen wärst?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ne? Am Spieltag selber, so nachmittags, da kamen dann die Italiener, also vorher hast du von Italienern in Italien-Trikot Janisch gesehen.
Ja.
Du wurdest auch nicht angeguckt wegen den Trikots oder sowas.
Ja.
Am Spieltag selber dann, nachmittags, das Spiel war erst 20:45, da waren wir irgendwie noch bis um, weiß gar nicht, bis 16 Uhr oder was in der Stadt unterwegs. Ja, genau, 16:30 ging es mit dem Bus zum Stadion. Da füllte sich das langsam mit Italienern in Trikots. Und dann hast du teilweise so halbstark oder so, Deutsch, Tedesco, aber ansonsten überhaupt nicht. Also absolut gar nicht.
Ja. Und Stimmung im Stadion war dann ganz geil, oder nicht?
Bei den Italienern tatsächlich besser als bei den Deutschen.
Ja.
Das war so ein bisschen, es gibt ja so ein Capo vom Fanclub Nationalmannschaft.
Ja.
Der hat da seine, lass es 100 Leute sein, die um ihn rumstehen, die versuchen es dann immer, ne?
Ja.
Manchmal breitet sich das aus, also wir waren relativ am Rand, weil wenn du es vorstellst, das Giuseppe Meazza Stadion hat ja eine Nord- und eine Südtribüne.
Ja.
Nordtribüne ist Inter,
ja,
und Südtribüne ist Milan.
Ich will mal ganz kurz einhaken, wieso eigentlich Giuseppe Meazza Stadion, wenn man San Siro sagt?
Giuseppe Meazza war ein legendärer Spieler.
Okay. Von Inter.
Ich meine ja.
Okay.
Und ist aber so wie fast überall, dass das ansonsten einfach einen anderen. Obwohl nicht, San Siro ist, glaube ich, auch der Stadtteil, wo es liegt.
Ach so, okay. So wie so bei uns jetzt schlechtes Beispiel, aber beim HSV Volkspark und Volksparkstadion und dann zwischenzeitlich ist es mal anders. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell heißt. Ja, okay, verstehe.
Ja, ich auch nicht, aber kommen wir gleich zu, wird gleich nochmal wichtig, wie Westfalenstadion und Signal Iduna Park.
Ja, okay. Ja,
also, oder ich glaube, Meazza war sogar für beide Vereine zu spielen. Ja, genau, der muss ja für beide Vereine, ansonsten hätten sie das Stadion nicht nach ihm benennen können.
Ja, okay.
Ist ja von beiden Vereinen das Stadion.
Ja. So, also zurück waren, zum, ja, sorry. Hm?
Genau. Und dann waren wir in, kann jeder selbst nachgucken, Block 302. Mhm. Das heißt, wenn du vor der Südkurve oder vor der Südtribüne stehst, dann ist das quasi dreigeteilt. Also nicht mehr bei uns Ober- und Unterrang, sondern Unter-, Mittel- und Oberrang.
Ja.
Oberrang ganz links oben. In der Ecke. Wir waren halt außen von der Deutschlandkurve. Es saßen überall sonst auch Deutsche mit drinne.
Ja.
Ne, hast du gesehen? Aber wir waren halt im offiziellen Auswärtsblock, ganz an der Seite. Und manchmal sind die Lieder bis zu uns geschwappt, manchmal nicht. Dann hast du aber auch nicht mitgekriegt, was er da gesungen hat.
Ja.
Weil sein Megafon war so leise, dass du davon einfach nichts mitgekriegt hast. Und
ja.
Letzten Endes, wir wissen alles, ist die Nationalmannschaft. Es gibt dann, also gefühlt sind es drei, na, du kannst ja nicht mal Lieder sagen, sondern drei Schlachtrufe.
Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich kenne ehrlich gesagt nur Deutschland, Deutschland. Sonst kenne ich da gar nicht, also aus dem Fernsehen. Ich habe so noch nie ein Nationalmannschaftsspiel live im Stadion verfolgt.
Ja, und dann so super Deutschland, Ole und
ja.
Ja, also
alles Ausbau.
Viel mehr Varianten. Ja, also es ist mehr Text als Deutschland gibt's eigentlich nicht.
Ja, okay.
Und das dann irgendwie in drei, vier verschiedenen Melodien mit verschiedenen Varianten von Ole und so.
Ja.
Deshalb machen die Leute auch halt nicht so mit, falls irgendwann geht's sie eigentlich eher auf den Keks, was natürlich schade ist, aber irgendwann geht's halt auf den Keks.
Aber wäre nicht die Variante, dass man denn da als Capo oder sagen wir mal als Vorsänger, gerade weil ja immer extreme Abstände zwischen den Spielen normalerweise sind, dass man sich vielleicht mal was überlegt und dann ein paar Zettelchen ausdruckt und wie man das eben sonst so macht und das Volk jubelt und dann mal anfängt, eben andere Songs und Sounds zu präsentieren?
Naja, gab es ja irgendwie schon zur Europameisterschaft.
Ja.
Und das hat sich aber anscheinend nicht durchgesetzt. Das Einzige, was sich irgendwie erhalten durchgesetzt hat, ist, dass wenn man Tor schießt, singt man schwerelos. Oi.
Ach so, ja, ja, okay. Ja, ja, ja.
Das ist ein bisschen sehr schade, dementsprechend ist die Stimmung auch nicht die beste. Ist dann auch so, irgendwie die Hälfte steht, die Hälfte sitzt. Naja.
Wie waren die Italiener bei der Hymne? Hat das ganze Stadion mitgesungen?
Ja, also erstmal, der deutsche Block war ausverkauft.
Ja.
Da saßen noch ganz viele Deutsche in Rom. Und auf der italienischen Seite, also gerade der in uns dran, es gibt einen unteren, Mittel- und einen Oberrang. Gerade der Oberrang direkt gegen uns gegenüber, der war ziemlich leer. Also es war bei Weitem nicht ausverkauft.
Ah, okay. Wie viele Zuschauer gehen da rein?
Ähnlich wie zu Oli.
Okay, also 70.000 oder was?
ja, ich weiß gar nicht, 75, 76 irgendwie
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Also das ist ziemlich groß. Auch ein relativ geiles Stadion, außer die Aufgänge zu den einzelnen Blöcken.
Mhm.
Dann musst du dir vorstellen, wie so ein Parkhaus. Das sind so Türme, bei denen du so spiralförmig rumgehst.
Ja, ja, ja. Das kennt man ja auch aus dem Fernsehen oder auch von außen, so Außenaufnahmen, ne? Also Fußballtempel, Giuseppe Meazza und dann auf den vier Ecken dann diese Kringel, ne?
Ja. Und wenn du nach oben musst, also gefühlte 2 Stunden. Also das ist ewig. Also, ja. also
weil sie eine Steigung von 1% eingearbeitet haben, ne?
Also ohne Scheiß, 20 Minuten brauchst du,
ja,
bis du oben bist.
Ja, geil.
Also das ist echt, boah.
Ja. Aber ich glaube, die Italiener, denen ist das egal. Also es ist vielleicht auch für deren Gemütszustand, vor allem auch nach dem Spiel dann irgendwie, ne? Die sind halt völlig gechillt und gehen dann, schlendern denn da wieder runter. Das ist ja wurscht, ob das 20 Minuten oder 40 dauert.
Jein, also der allgemeine Italiener, ja.
Mhm.
Hast dann natürlich auch ein paar, die waren, also jetzt sind wir gerade wieder bei so Halbstarken, ne? Die fanden es ja dann ganz lustig, im Stadion zu provozieren und bla bla. Dann haben sie auch irgendwann mal einen vollen Becher gegen den Kopf gekriegt.
Oh Mann.
Aus dem ja, weil, wie gesagt, die offizielle deutsche Kurve war der Oberrang.
Ja.
So, die waren halt im Mittelrang direkt darunter.
Ja.
Vor der Plexiglasscheibe.
Ja, okay.
Und dann waren sie halt total lustig. Und dann haben sie halt irgendeiner von den Becher an den Kopf gekriegt und dann kamen die Ordner, haben sich aber, sind nicht zu den Deutschen, sondern zu den Italienern. Das haben sie konsequent gemacht.
Mhm.
Das ist nämlich auch so ein Punkt. Die Italiener an sich waren entspannt, die Ordner aber nicht. Also das ging schon beim Einlass los.
Mhm.
Die waren formal höflich. Please, please, please.
Mhm.
Allerdings sehr bestimmt, sehr angespannt, das hast du gemerkt.
Ja.
Und wenn du, weil die schlecht Englisch und dann der allgemeine, ich sag mal so, der allgemeine Deutsche, der da mitfährt, auch schlechtes Englisch. Und dann verstehen sie nicht und dann werden sie sofort rabiat.
Naja, okay.
So, und dann, das ist dann auch, das war jetzt die erste Kontrolle, wo sie dir tatsächlich den Schritt abgetastet haben, ob du was dabei hast.
Mhm.
Gab's Leute, die haben da ihre Sticker versteckt, dann kamen sofort Unterstützung und dann standen, fummeln sie da zu dritt irgendwie oder zu viert am Reißverschluss rum und dann kommt noch die Polizei und wenn dann sagst, ey, nee, lass das mal, fass mich da nicht an, sammeln sie dich sofort raus und wäre dann nicht sofort ein Fernbetreuer vom DFB gekommen,
ja,
hätte gesagt, ey, also der hat richtig geschrien, ey, dann hätten sie den wahrscheinlich mitgenommen irgendwie in irgendwo erstmal in eine Zelle gesteckt.
Naja, okay, also die italienische Polizei ist ja sowieso grundsätzlich eher ein bisschen
Die fackelt nicht lange.
Ja, ne, die sind heftiger als bei uns, ne?
Und die Ordner auch.
Ja.
Die Ordner auch. Okay. Die verstehen gar keinen Spaß.
Gut. Ist aber vielleicht auch, weil bei so einem normalen Serie A-Spiel sind die wahrscheinlich auch einiges gewohnt, ne?
Richtig, richtig. So. Deshalb war ich ja der gemeine Italiener so als ich, überhaupt kein Problem.
Ja.
So, die Ordner. Und dann halt diese paar betrunkene Idioten noch so und so, vor allem so ein paar Halbstarke, die sich dann, die Deutschen, Und irgendwann, nachdem sie dann einen Becher an den Kopf gekriegt haben, diese Halbstarken im Block unter uns, sind dann die Ordner zu denen gekommen und haben dann gesagt, halt die Fresse. also richtig gemerkt, die kamen da alle und sagten, ey, weil die haben sich nicht mal mehr umgedreht danach. die haben richtig eine Ansage gekriegt, lass den Scheiß.
Ja.
Es war ja auch so, dass es für uns eine Blocksperre gab.
Ja.
Also erst haben sie alle anderen rausgeschleust aus dem Stadion.
Okay.
Offiziell angesagt waren so 45 Minuten.
Ja.
Dann erst haben sie unseren Gästeblock aufgemacht und haben uns dann auch immer nur so schrittweise aus dem Stadion rausgelassen. Also das war schon sehr sehr angespannt, obwohl eigentlich nichts passiert ist.
Der gemeine Mitreisende bei der Nationalmannschaft, egal ob jetzt Fanclub oder nicht Fanclub, ist der denn tendenziell irgendwie gewaltbereit? Oder?
Das würde ich nicht behaupten. Ich behaupte aber, dass das ein sehr, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber schon auffällig, dass so die, wie soll ich sagen, untere Kategorie sehr vertreten ist.
Ja, okay, alles klar, verstehe.
Also die sind nicht so unterwegs, ich suche mir jetzt einen, haut ihm auf die Fresse, aber ja. Es ist die Typen, die wir alle aus dem Stadion können, denen wir zumindest nicht stehen wollen.
Ja, okay, verstehe. Weil im Fernsehen, gut, das sind immer Fernsehaufnahmen oder Bilder aus TV-Kameras, da versucht man natürlich auch immer ein gewisses Klientel vorderrangig zu zeigen. Aber da wirkt das immer mittlerweile bei der Nationalmannschaft eigentlich so, finde ich, so seit 2006 immer relativ human und zivil, was sonst so dann da
man
ist.
Man muss, ne, natürlich auch dazu sagen, wir waren beide Male auf den billigsten Plätzen.
Okay,
ja, nee, alles klar. Ja, weil wir sie halt direkt über die Nationalmannschaft, direkt über vom DFB, halt die Fanplätze, ne? Und du weißt, wer ist auf den billigsten Plätzen, hast auch das billigste Publikum.
Ja, natürlich.
So, also es waren, wie gesagt, teilweise Leute völlig in Ordnung, aber teilweise halt auch brauche ich nicht. Und wenn die Leute dann meinen, sie müssen unbedingt mit ihren Hansa Rostock Fischerhüten bei der Nationalmannschaft ins Stadion marschieren, also finde ich persönlich unter aller Sau, dass du im was weiß ich, mit Hüten im Trikot von was auch immer von deinem Verein zum Spiel der Nationalmannschaft gehst, also ganz grundsätzlich, und dann auch noch irgendwelche Fangesänge von deinem Verein, also nee.
Das erinnert mich so ein bisschen an, muss eine kurze Geschichte erzählen. War irgendwann in frühen Jugendjahren, das muss so, weiß nicht, wie alt ich da war, 18, 19, war ich mit ein paar Jungs mal auf Ibiza. Ist jetzt nicht Italien, ist mir bewusst, aber der Vergleich gleich ganz gut.
Bist du sicher?
Ja, waren wir in so einem, in so einem Jugendcamp quasi, also so ein Jugenddorf. Naja, jedenfalls hatten wir so ein Bungalow irgendwie zu sechst und neben uns war noch ein Bungalow, das war frei. Am zweiten Abend wurde dann eingezogen und man hat, ohne rauszugucken, schon direkt gehört, wer da ist. Da waren dann eben auch direkt so ein paar Rostocker am Start, damals schon.
Ich liebe sie.
Ja, die dann wirklich dieses ganze Bungalow, ne, auf einer spanischen Badeinsel komplett mit Fahnen und allem drum und dran verhängt haben. Lauthals ihre Songs zwei Wochen lang gehört haben, sich überhaupt nur in den Vorgarten dieses Bungalows bewegt haben, nicht einmal irgendwo am Strand oder am Pool gewesen, geschweige denn irgendwo in der Hauptstadt Ibiza. Nee, die hingen nur da, haben sich nur volllaufen lassen, waren wahnsinnig aggro uns gegenüber, gleich am Anfang schon, wir hatten so einen kleinen Löwenschal dabei, ne? Nichts Großartiges irgendwie, ne? Wurde uns natürlich sofort geklaut und dann waren wir schon irgendwie die Feinde überhaupt, ne? Also gruseliges Publikum. Ich verstehe immer irgendwie nicht, wenn ich ins Ausland fahre, unabhängig vom Fußball, warum ich dann da so unangenehm sein muss. Also ich habe ja nichts dagegen, mache ich auch im Urlaub, ne, dass ich ein Hertha-Trikot anziehe, völlig normal. Aber man muss doch den Leuten nicht es wirklich mit der Faust in die Fresse geben, oder? Muss doch nicht sein.
Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Boah, ja, danke.
Ja, das ist also, ich verstehe, was du meinst. Das ist dann, wie gesagt, Streitereien gab es da jetzt gar nicht, aber das ist so ein, nee. Also viele Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.
Naja, okay. Wie war denn, nächstes Thema, wie war denn die Verköstigung da so im Stadion? Bier, hast du?
Alkoholfrei.
Okay.
Rein alkoholfrei.
Ja, okay.
Und ansonsten, du bekommst in Mailand anscheinend nur Pepsi.
Cola ist
anscheinend kein. Ich habe keine Cola gesehen. Es gibt anscheinend nur Pepsi.
Ja.
Also das ist Aber gut, wir haben nur Limoncello getrunken, deswegen. Nee.
Ja, sehr schön. Und ansonsten war in Mailand, aber ihr seid ja bestimmt auch essen gegangen. Wie war das?
Ja, Pizza, mehr Pizza, noch mehr Pizza und ich glaube, zwischendurch haben wir zur Erholung auch mal Pizza gegessen.
Ja, geil. Ich hatte mir extra, das habe ich jetzt, ist noch gar nicht so lange her, das war im Herbst, habe ich festgestellt, also ich backe ja für mein Leben gerne selber Pizza, ne? Also habe aber natürlich keinen Pizzaofen zu Hause. Also diesen ganz klassischen Einbauofen, ne, den jeder so in seiner Küche hat. Und da gibt es natürlich auch alle möglichen Macharten und so, schmeckt auch immer lecker. Aber dann habe ich festgestellt, das wusste ich überhaupt nicht, Hat mir Luigi der Pizzabäcker, klassisch, ne? Luigi ist ein großer YouTube-Kanal, der hat mir erzählt, dass man einen Pizzaofenstein kaufen kann für den Backofen. Und das habe ich dann getan, habe den da reingelegt und dann natürlich volle Pulle aufheizen, eine Stunde vorher den Stein schon rein. Dann hat der so viel Wärme aufgenommen, dass du dann wirklich darin originale italienische Pizza machen kannst. Kannst du auch schön irgendwie beim Händler deines Vertrauens im Internet kaufen, das ganze Set. Dieser Pizzaofenstein mit so einer wunderbaren großen Pizzakelle. Weißt du, diese Dinger, die man immer so dann sieht, wenn sie in ihren Trattorias oder Pizzerien stehen. So ein Ding dann dabei und das Ganze für, weiß ich nicht, wirklich wenig Geld, 20, 30 Euro. Ne? Hat sich absolut gelohnt. Kann ich jedem da draußen nur empfehlen. Pizzastein für den Backofen. Richtig geil.
Ja, der geht auch für den Grill. Übrigens.
Ja, ja, stimmt.
Kannst auch noch, auf den Grill schmeißen.
Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber im Sommer definitiv tun.
Nee, zwischendurch waren wir tatsächlich einmal an den Kanälen, am Canale Grande. Man bringt ja Mailand jetzt nicht so mit Wasser in Verbindung, aber sie haben tatsächlich, um Waren in die Stadt zu bekommen, haben sie tatsächlich viele Kanäle angelegt. Die haben sie jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, in den 70ern oder sowas zugeschüttet. Aber einen großen, den Canale Grande haben sie halt noch über.
Ja.
Kannst du Bootsfahrt drüber machen und da ist auch so das Mailänder Ausgehviertel.
Ja.
Also es ist nicht so ein Touri-Viertel wie jetzt am Dom zum Beispiel und so, da hast du nur hochpreisige Läden, ne? Aber hat sie auch extra gesagt, die Reiseführerin da gehen die Mailänder selber gerne hin. Preise waren auch völlig in Ordnung und da haben wir mal keine Pizza gegessen, weil ich zum Beispiel hatte Ossobuco mit Mailänder Risotto.
Sehr lecker.
Das war das teuerste, glaube ich, was sie hatten auf der Karte, aber es ist halt so traditionelles Mailänder Winteressen. Das ist echt geil.
Stark. Wie lange wart ihr insgesamt da? Wie viele Tage?
Es waren es drei. Drei, vier. Ach, fragen wir doch nicht. Woher soll ich denn sowas wissen?
Okay, aber ihr seid irgendwie auf jeden Fall nicht erst am Spieltag angereist, sondern.
Nein. Tag vorher. Ja. Tag vorher, gleich morgens.
Ja.
Früh morgens. Hatten den Tag dann und dann am Spieltag so ein bisschen Stadtführung etc. etc. Und am nächsten Tag hatten wir dann auch noch Zeit und dann ging es wieder zurück ins wunderschöne, schöne Feld.
Möchtest du noch über das Spiel der deutschen Nationalmannschaft sprechen oder wollen wir das ausklammern?
Erste Halbzeit war Grütze, zweite Halbzeit war sehr, sehr, sehr gut.
Danke.
Bitte.
Das macht mir gar nichts, wie man immer so schön sagt, weil ich bin überhaupt gar kein Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ich gucke mir das wirklich nur bei großen Turnieren an. Also ich hab auch beide Spiele ehrlicherweise gar nicht gesehen jetzt.
Also ich bin auch nicht so der Fan. Mir ging es da genauso wie dir. Aber so ein Städtetrip machen und dann als Highlight noch so ein Fußballspiel. Und ich behaupte jetzt mal, das ist ja nicht, also fußballerisch nicht die schlechteste Mannschaft.
Ja.
Das hat mir schon echt gut gefallen.
Ja, ja, also das will ich auch nicht in Abrede stellen. Also jeder, der das gucken möchte und so, definitiv.
Genau, so dieses Gesamtpaket daraus. Ja. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht der, da kenne ich Leute, die sind da echt hardcore unterwegs.
Ja.
Aber, also im positiven Sinne.
Ja.
Aber, nee, das kannst du schon machen. Wir planen jetzt schon so ein, zwei weitere Reisen damit. Ja. Und dann,
Ja, also so als Happening. Aber bei mir ist es halt wirklich tatsächlich so, dass ich mittlerweile finde, weil jetzt ja, also Nations League sagt mir emotional relativ wenig, um ganz ehrlich zu sein. Und diese ganze, also extreme Kommerzialisierung, die da auch rund um den, also nicht nur um die Nationalmannschaft, sondern insgesamt ja im Fußball auch stattfindet. Auch dieses Ganze, das jetzt dann im Sommer ist, dann schon wieder was, diese Vereinsweltmeisterschaft in USA und so ein Blödsinn.
Ja, das ist Schrott.
Da höre ich irgendwie auf. Also bei mir ist wirklich, habe in meinem Leben schon so viel schlechten Fußball gesehen. Und da reicht mir wirklich ehrlicherweise mittlerweile Hertha und die Spiele der Mannschaft meines Sohnes, wobei mein Sohn da der Diamant in der Truppe ist, sagt aber vielleicht auch
jeder. Ja, natürlich, der Maradona. Ne?
Nein.
Ja, also wie gesagt, es ist, kann ich verstehen, aber wenn du es selber mitmachst, dann ist es ein bisschen anders.
Ja, nee,
tatsächlich auch im Stadion so. Also ich fände es gut, ich fahre da wieder hin.
Ja.
Auf jeden Fall, definitiv. Und ja.
Um diesen Italien-Ausflug jetzt nochmal rund zu machen, ich bedanke mich in aller Öffentlichkeit für die wunderbare Postkarte, die ich bekommen habe. Vielen Dank.
Ach, die ist schon da.
Die ist tatsächlich heute am Tag der Aufnahme noch pünktlich angekommen. Richtig geil. Habe ich mich sehr gefreut. Auch deshalb, weil, ey, sind wir mal alle ehrlich, wer schreibt denn heute noch Postkarten? Also, und obwohl doch jeder sich darüber freut, sowas zu bekommen, aber es macht eigentlich keiner mehr. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Mailand war. Wahrscheinlich auch sehr schwer, überhaupt einen Post oder einen Briefkasten zu finden.
Ja, und wir hatten dann relativ wenig Zeit, deshalb ist sie tatsächlich in Mailand geschrieben, aber nicht mehr
du
in Mailand
abgeschickt. Du machst nicht kaputt. Mi, 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 ich höre nicht mehr zu.
hast du den Poststempel gesehen?
Ich habe den Poststempel gesehen. Das war in, ich dachte ja ehrlicherweise, und du musst jetzt natürlich sagen, ja, genau so war's. Wir haben sie natürlich in Mailand abgeschickt. Aber heute kann man das in Mailand so machen, dass man im Internet quasi einen Code bekommt. Den schreibt man denn da drauf. Das ist quasi der Stempelersatz. Aber
Ich habe es versucht, aber da findest du tatsächlich keine, ja. Kein, also bevor ich dann irgendwie meine Post am anderen in der Stadt suche.
Ja. Wir waren mal ich war ja öfter schon, aber wir beide ja auch in Kopenhagen und das ist ja nun extrem durchdigitalisiert mittlerweile. Jedenfalls, als ich das erste Mal da war, wollte ich auch Postkarten schreiben.
Ich habe dann am Ende am Flughafen einen gefunden. Hatte ich aber keine Zeit mehr, wie gesagt. Und das funktioniert anscheinend auch mit so einem Code. Das ist tatsächlich so.
Ja, geil. Ich wollte in Kopenhagen Postkarten verschicken. Die Postkarten, die Ansichtskarten kriegst du da ja bei jedem, was weiß ich, Souvenirhändler deines Vertrauens. Bei jedem Scalper um die Ecke kriegst du die Dinger. Nur früher hatten die wenigstens noch denn die Briefmarken unterm Ladentisch. Die konntest du dann gleich mitkaufen. Die gibt es da natürlich dann nicht mehr. Das heißt, du rennst dann durch die ganze Stadt Kopenhagen, um überhaupt an Briefmarken zu kommen. Und wenn du die Briefmarken hast, dann stehst du eben vor dem Problem, was du gerade beschrieben hast, dass man die überhaupt nirgends mehr einwerfen kann. Ne? Und wenn du die Briefmarken mal gefunden hast, dann kostet so eine Karte nach Hause, ich weiß nicht mehr, irgendwie 8 € oder so ein Blödsinn. Ne? Völlig irre.
Eben, und deshalb hältst du jetzt mal die Ohren zu, habe ich die tatsächlich in einem irgend so ein komisches Kaff mit D im Westen von Deutschland angeworfen. Ach, was war das? Dresden? Nee. Darmstadt? Nee. Duisburg? Auch nicht. Naja, so komisches Gelb-Schwarzes. Irgendwo da.
Wie war denn das Rückspiel? Und wir scheißen natürlich wieder aufs Spiel, aber wie war es denn in Dortmund?
Ja, brauche ich. Also wir haben dann tatsächlich auf der Rückfahrt, als wir auf unseren Zug für die Rückfahrt gewartet haben, haben wir dann festgestellt, oh, hier gibt's ja so einen riesen Park und hier gibt's das Museum und hier gibt's das und das. Also da kann man anscheinend schon Dinge sich angucken. Haben wir natürlich nichts von mitgekriegt, sondern nur die Innenstadt vom Bahnhof bis zum Stadion. Braucht man nicht. Kann weg.
Ja, sehr gut.
Mit einer Ausnahme, wir waren am Markt. Das ist ein Wenkers am Markt. Wenkers am Markt. Große Empfehlung. Gutes Bier, gutes Essen. Deutsches Essen, aber auch nochmal extra Empfehlung für den Burger. Echt geil.
Ja.
Genau, große Empfehlung. Riesenportionen, gutes Essen, gutes Bier. Am besten Schwarzbier trinken. Und, aber drauf einstellen, ihr müsst da viel essen. Du bekommst da nicht so kleines, sondern große Portion.
Okay. Also Dortmund spielen wir ja wahrscheinlich mit Hertha erstmal auf absehbare Zeit nicht. Können wir also nicht empfehlen. Ich war da auch schon mal.
DFB-Pokal?
Ja gut, das könnte natürlich passieren. Wobei wir ja, wenn es ganz schlecht läuft, sehr häufig sehr lange Heimrecht haben.
ja. Aber auch schön, ne?
Ja, da hast du recht. Dann machen wir die Klappe über dem Affen Dortmund einfach mal zu.
Na, nee, man muss dazu zwei Dinge, also nee, drei Dinge. Erstens, die Stimmung war natürlich besser, weil das Stadion war ausverkauft.
Ja.
Wir waren tatsächlich auf der Süd von Dortmund, also Fankurve auf der Dortmund. Gelben Wand.
Ja. Ist das wirklich so steil, wie man sagt?
Es geht. Also es geht, also gefühlt war ich schon in steileren Stadien. Mhm. Es ist aber schon beeindruckend. Wir waren nämlich relativ weit unten, also Block 2, irgendwas mit 2, also ne, war nur noch ein Block unter uns.
Ja.
So, also es ist, bist echt nah am, ist so ein bisschen Italien, Englisch, dass du ziemlich ja. nah am, ja. am Spielfeld bist.
Ja.
Also wir hatten eigentlich beste Sicht, alle tschicki, erste Halbzeit war, ja, also bei der Nationalmannschaft und bei mir persönlich das Beste, was ich jemals an, also nee, nicht jemals, aber das Beste, was ich seit langem, langem an Fußball gesehen habe. Zweite Halbzeit war dann wieder härter. Also ich komme davon irgendwie nicht los. Und dann am Ende wurde es dann ja ganz, ganz spannend. Also ne, wer es nicht gesehen hat, wir haben zur Halbzeit 3-0 geführt, hätten auch 5-0 oder 6-0 führen können. Und am Ende wurde ist ein 3-3. Gerade noch so.
Ja.
War eher so, dass wir dann 3-4 oder 3-5. So.
Was war denn die große Geschichte mit dem Balljungen, die ich da nächsten Tag im Radio gehört habe, der zum Nationalhelden jetzt erklärt wird, der wahrscheinlich in Zukunft ein Denkmal irgendwo
gestellt wird? Also, Noel? Ich glaube, Noel heißt er.
Mhm.
Also, Kimmich, Flanke von rechts aus dem Halbfeld, hat er die ganze Zeit gemacht, hat er Wunder, also die sind auch angekommen, mhm. jedes Mal.
Mhm.
Das muss er erstmal schaffen, aus dem Halbfeld eine gefährliche Flanke zu schlagen. Auf Kleindienst, der mit dem Kopfball, da Donnarumma kommt ran, lenkt ihn übers Tor. Dann war irgendwas, haben sich die Italiener das Kleindienst sich aufgestützt hätte oder was auch immer. So, und die ganze italienische Mannschaft steht da, die gemeine Italiener das halt so macht und gestikuliert in Richtung des Schiedsrichters. Und irgendwer hat so schön geschrieben, naja, gestikulieren gehört zum italienischen Kulturerbe, man kann nur das machen oder Fußball spielen.
Und ich ahne schon was, ja.
Genau 4 Leute im Stadion haben da mitbekommen, ja. dass
Ecke der war Schiedsrichter wählt.
Dass der Ecke, die Ecke freigegeben hat, das war der Schiedsrichter, das war Kimmich, der die Ecke geschossen hat, das war Musiala im Strafraum
ja.
und das war der Balljunge, weil Kimmich läuft zur Ecke, fordert den Ball, bekommt ihn sofort, ja. dann steht da Musiala, winkt einmal, kriegt den Ball und macht ihn einfach rein. Also guckt euch an, wenn ihr euch nichts davon anguckt, guckt euch an, das ist das Kacktor des Jahres. Also so, und dieser Balljunge war halt so oft zack, der hat sofort kapiert, Ecke ist frei.
Ja.
Das waren wirklich die einzigen 4 Leute im kompletten Stadion, die es mitgekriegt haben.
Das ist geil. Und Donnarumma wahrscheinlich auch, weil du sagtest, schön am Reklamieren und bla bla bla. War er überhaupt noch im Strafraum oder war er draußen vor dem 16er beim Schiedsrichter? Wo war er?
Der war also außerhalb des 5-Meter-Raums.
Das muss ich mir selber angucken. Geil.
Also es ist großartig. Also die komplette italienische Mannschaft hat es nicht mitbekommen. Alle anderen deutschen Spieler haben es nicht mitbekommen. Niemand. Wirklich nur Kimmich läuft zur Ecke, fordert den Ball, bekommt ihn sofort. Musiala winkt einmal, bekommt gleich den Ball und rein.
Also. Geil. Boah. Und danach haben sie dann bestimmt wieder reklamiert, weil wer ja angeblich nicht, oder ob der Schiri schon freigegeben hätte, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee, gut.
Tatsächlich nicht.
Hätte ich auch mehr gelacht, ja.
Ich fand es auch schön, dass Donnarumma bei jedem Ballkontakt tatsächlich ausgepfiffen wurde. Vom ganzen Stadion.
Ach, geil. Oh Mann.
Der ist vielleicht nicht der sympathischste Zeitgenosse.
Ich muss sagen, dass ich bei den großen Turnieren gucke ich mir immer gerne die Italiener an. Ich muss schon sagen, ich habe so eine hegende kleine Sympathie für die Jungs. Ne?
Ich auch.
Es ist schon faktisch so, ich mag auch das Land gerne. Bin auch meine Sommerferien, ich will mal so sagen, die ersten 12, 13 Sommerferien meines Lebens haben sich eigentlich alle an der Adriaküste abgespielt, weil wir da immer hingefahren sind.
Ja, von München aus ist es ja nicht weit, ne?
Genau, und in München selber wohnen ja auch wahnsinnig viele Exil-Italiener. Gibt auch viele Italiener im Umkreis, oder gab zumindest damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals gab es auch viele Italiener im Umkreis der Westkurve bei den Löwen. Und es hat immer viel Spaß gemacht mit den Jungs, ne? Und sind echt lustige Leute einfach. Und der italienische Fußball, ab und zu gucken wir mal Serie A, das macht schon auch Laune, ne? Also und die.
Ja, ja. Also.
Von daher.
Wie gesagt, ich kann nur Positives berichten.
Ja.
Mag sein, dass es jetzt in anderen Gegenden irgendwie anders ist, aber wir haben uns da sehr, sehr, sehr wohl gefühlt.
Ja. Schön. Ja. Wollen wir noch zu dem eigentlichen Auftrag unseres Podcasts kommen? Obwohl wir heute natürlich eine Special-Folge haben, David in Italien. Herr David sucht das Glück, Herr Rossi sucht das Glück in Italien.
Also im Rückspiel fand ich es, also Entschuldigung, ein Einwurf noch, im Rückspiel fand ich es sehr geil. Nach 5 Minuten wurde Luciano Spalletti, also der Trainer der italienischen Nationalmannschaft, der übrigens mit Napoli den letzten Meistertitel geholt hat, also vor 3 Jahren, 2 Jahren, eingeblendet, also nach 5 Minuten, ich habe nachgeguckt, es stand da eine große 5 auf der Anzeige, der wurde eingeblendet und der sah sehr, sehr, sehr ratlos aus. Nach 5 Minuten, der sagt so, ey, was mache ich hier eigentlich? Der hat gerade sämtliche Lebensentscheidungen, die er jemals getroffen hat, in Frage gestellt. Das musste man hinkriegen.
Ja, aber wie sagt man immer so schön, Italien ist auch eine Turniermannschaft.
Ja.
Manchmal scheitern sie an der Qualifikation zum nächstgroßen Turnier, aber wenn sie dann dabei sind, dann wollen sie auf jeden Fall.
Irgendwo habe ich gelesen, das Spiel insgesamt war Weltklasse. In der ersten Halbzeit halt die Deutschen, in der zweiten Halbzeit die Italiener. Und das kannst du so unterschreiben. Also es war, die können schon richtig. Gerade Moise Kean vorne drin, den haben sie ja nur nachnominiert, weil Retegui, wie auch immer man den Kerl ausspricht, also der Stürmer Nummer 1 verletzt ist, haben sie Moise Kean nachnominiert und der hat immer nur Rabatz gemacht.
Ja, ja.
Also immer wenn es gefährlich wurde, war es Kean.
Ja.
Die können schon was.
Was ist jetzt überhaupt das nächste große Turnier? Wir sind außerhalb der Nations League.
Nein, sind wir nicht. Also jetzt kommt Anfang Juni, erste Juniwoche, kommt das Final Four der Nations League in München und Stuttgart. Da spielen wir erstmal im Halbfinale gegen Portugal. Das andere Halbfinale ist auch nochmal ein Klassiker. Das ist Spanien-Frankreich. Und danach beginnt die WM-Qualifikation für 26 Kanada, USA, Mexiko.
Okay. Aber diese Nations League, das ist ja ein Turnier in sich. Das hat jetzt keine Auswirkung auf dann die nächste WM oder irgendwas oder EM.
Doch.
Ach so, okay.
Du bist als Sieger automatisch qualifiziert für, lass mich lügen, ich glaube für die Euro. Ich glaube, für die Europameisterschaft bist du automatisch qualifiziert.
Das haben die nur oder gemacht, um dieses Turnier irgendwie aufzuwerten, oder?
Oder fürs nächste große Turnier, ne, wie auch immer. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt weitergekommen sind, sind wir zum Beispiel für die WM-Qualifikation, also dass wir ins Halbfinale gekommen sind, sind wir für die WM-Qualifikation in eine Fünfergruppe reingerutscht und nicht in eine Sechsergruppe. Weil die WM-Qualifikation hat ja gestern schon angefangen.
Okay, das wusste ich nicht. Genau. Ich finde das mittlerweile alles im Zeichen des Dollars, finde ich das alles irgendwie ein bisschen weird, muss ich ehrlich sagen. Und kann dem Ganzen aber nicht folgen, solange der Kicker da nicht Sonderheft Nations League macht. Solange bin ich da echt nicht drin.
Ja, also es ist schon, das geht ja mal so über, ich weiß gar nicht, über ein Jahr oder so, diese Nations League. Es ist schon ganz nett. Ja, es ist natürlich Geldmache um hier noch so, aber es ist halt schon ganz nett, weil du hast einfach nochmal so ein bisschen Turniermodus zwischen den großen Turnieren.
Wer hat denn wer hält denn den aktuellen Titel? Wer ist denn aktuell noch Nations League-Sieger?
España.
Okay. Muss man aber auch wissen.
Ja, also ich gucke gerade. Genau, die Nations League ist mit der Qualifikation für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft verbunden.
Ja, okay.
Die 4 bestplatzierten Gruppensieger der Nations League, welche das WM-Qualifikationsturnier nicht auf einem der ersten beiden Plätze ihrer Gruppe abschließen konnten, kommen in ein Playoff-Turnier, können sich da nochmal, ne, also wenn du eine der 4 Nations League-Gruppen gewinnst und dann aber in der WM-Quali dich nicht direkt qualifizierst, kommst du einen Platz in den Playoffs.
Ja.
Achso, nee, wir sind nur in der Vierergruppe, siehst du? Mit Nordirland, Slowakei und Luxemburg. Ja, stimmt, ist eine Vierergruppe.
Ist ja auch eine Todesgruppe, wa?
Absolut. Genau, Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass die Entscheidungsspiele der UEFA Nations League zeitgleich zu den ersten 4 Spieltagen der WM-Qualifikation angesetzt sind.
Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also bisher, ich verstehe, dass das ein schöner Ausflug ist, wenn man da auswärts irgendwo hinfährt. Kann ich absolut
nachvollziehen. Ist ein bisschen Kuddelmuddel, gebe ich zu, ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber so als Wettbewerb an sich, das hat schon so ein bisschen was, weil dann hast du nicht nur diese, ja, Entschuldigung, wenn du gegen Luxemburg spielst, du weißt, wie es ausgeht.
Ich fand die, also es tut mir leid, ich fand wirklich in den 80er Jahren oder 90er Jahren die Auswärtsspiele auf den Färöer Inseln, das war ein absolutes Highlight im ZDF. Da habe ich mich die ganze Woche als Zwölfjähriger schon drauf gefreut. Wenn dann das ZDF Harry Valerien endlich über eine Telefonschalte von den Färöer Inseln berichtet hat.
Ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Färöer, da haben wir, glaube ich, nur irgendwie 1-0 oder sowas gewonnen, weil der Torhüter alles rausgefischt hat, was kein Mensch eigentlich halten konnte.
Ja.
Also, ne? So.
Ja.
Nee, aber wir haben jetzt, genau, WM-Quali, Nordirland, Slowakei, Luxemburg. Ich behaupte, da weiß man auch, wo wir am Ende landen. Ich behaupte, man weiß eigentlich auch, wer Zweiter wird. Und aber wir fahren da, also geplant bis jetzt ist, dass wir nach Bratislava und nach Luxemburg fahren, weil ganz ehrlich, wann kommst du da sonst mal hin?
Da hast du recht, da hat man wenigstens einen Grund, da mal hinzufahren, das stimmt schon.
Genau. Ja. Also ich bin nicht so der Mensch, gibt ja so Menschen, die sagen, ach, ich habe dieses Wochenende noch nichts vor, ich setze mich Flixbus, Flieger, was auch immer,
ja,
guck mir dann die Stadt einen Tag an und fahre dann wieder zurück.
Ja.
Kann ich tatsächlich nicht. Ich brauche einen Grund, warum ich dahin fahre. Und wenn das Fußballspiel ist, dann ist das ja halt so, ne?
Ja, absolut. Absolut. An freien Wochenenden habe ich eigentlich immer nur eins vor. Ich stehe morgens auf und gucke dann in Endlosschleife die Highlights der Saison, wo wir am Ende fast in die Champions League gekommen sind mit Voronin und Pantelic. Gucke das wieder und wieder und wieder und besaufe mich eigentlich nur 72 Stunden lang. Nee, so lange ist ein Wochenende nicht. 48 Stunden lang.
Ja, du besäufst dich in 48 Stunden, 72 Stunden lang. Das macht schon irgendwie Sinn.
Ja, absolut.
Ja, ja.
So, wollen wir jetzt zu Hertha kommen?
Zu wem?
Zu unserer Lieblingsmannschaft, zu unserer alten Dame, zu der Liebe unserer beider Leben.
Ach, ja, okay. Ja, da kriegen wir zwar beide ziemlich Ärger, wenn wir sagen, das ist die Liebe unseres Lebens, aber ist okay.
Naja, wir hatten letzte Woche ein Testspiel gegen St. Pauli, hast du es gesehen?
Tatsächlich nicht, das habe ich nur so im Ticker und da kam dann relativ wenig, bis auf ein Tor, das aberkannt wurde.
Ja, genau, von dem Goat-Lechner.
Natürlich.
War irgendwie so nach 30 Minuten oder so. War gut, gibt ja kein VAR bei einem Testspiel, gibt ja natürlich die Kameraposition, hat es jetzt auch nicht so richtig hergegeben, aber wird möglicherweise schon so gewesen sein. Immerhin gab es wenigstens Linienrichter, hast du sonst im Amateurbereich ja eher nicht. Nein, böse Spitze, aber das Spiel war tatsächlich ganz gut. Ich glaube, wir müssen nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, aber die erste Halbzeit, fand ich, haben beide Mannschaften von der Aufstellung her noch relativ ernst genommen und wollten wirklich gucken, wo sie eigentlich fußballerisch und strategisch stehen. Klar hatten beide Mannschaften irgendwie dann abwesende Stammspieler, die zu ihren Nationalmannschaften jeweils gefahren sind. Aber hielt sich ja sowohl bei Pauli als auch bei uns doch in Grenzen. Ich glaube, bei uns hat ja eigentlich nur Maton, glaube ich, gefehlt. Achso, Maser war nicht da, genau, Maser natürlich. Und ich weiß gar nicht mehr, wer noch gefehlt hat, aber so irre viel war das eigentlich nicht. Und bei Pauli war Derry. Das... Stimmt, Derry Scherhan war noch nicht dabei, stimmt, hast recht. Und bei Pauli waren denn, wie heißt der Kapitän hinten, der Neuseeländer? Der da den Sechser, verkappten Achter immer spielt, weiß ich, die kommen auf den Namen nicht, aber die meisten waren wirklich tatsächlich auch die in der Bundesliga zum Stamm gehören. Und so war das eigentlich ein munteres Spielchen auf beiden Seiten. Ich fand auch tatsächlich, dass wir in den ersten 30 Minuten wirklich das Spiel gemacht haben. Und man hat tatsächlich dann doch auch, finde ich, wirklich sofort den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga so ganz grundsätzlich gesehen. Weil diese extreme Körperlichkeit, auch teilweise am Rande des Wahnsinns und über die Grenze des Erlaubten, die du da teilweise in der zweiten Liga siehst, hast du da nicht gesehen. Ist sicherlich auch begründet darüber, dass es ein Testspiel war. Aber eben, also Fouls gab es trotzdem, ne? Gab auch Schiedsrichterermahnungen, aber man hatte eben gesehen, dass das Spiel einfach anders, eine andere oder auf einer anderen Basis steht. Also so bei Pauli, die halt wirklich versuchen, eher über Verschieben, über Pässe, über den Gegner stellen, das Spiel zu absolvieren und nicht, weil sie dir einfach auf die Knochen hauen. Ne? Und dann hast du auch wirklich mal gesehen, was in unserer Mannschaft eigentlich teilweise dann doch so steckt, wenn sie im technischen Bereich mehr gefordert ist. Und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und wir hatten denn auch gerade in der ersten Halbzeit noch, also ich will eigentlich auch nur auf die eingehen, weil dann waren halt dieses typische, kennst du ja, dann diese Auswechslungen sind kurz nach der Halbzeit, wo dann drei hier, drei da und so weiter, und dann kannst du das eigentlich nicht mehr so richtig bewerten, dann kannst du nur noch einzelne Spieler angucken. Aber in der ersten Halbzeit, wie gesagt, wurde nicht gewechselt und wir hatten eine Dreierkette und war denn so, dass Karbovnik den rechten Schienenspieler gegeben hat. Und das fand ich gerade im Hinblick auf das kommende Spiel gegen Karlsruhe schon mal sehr interessant, ne? Weil wir haben ja heute irgendwie erfahren, dass Kenny raus ist.
Genau, das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, und ich muss sagen, dass das, was Karbovnik da gemacht hat auf der rechten Seite, hat mir extrem gut gefallen. Das ist wirklich, da hast du mal gesehen, was für ein feiner Fußballer das ist, wenn dem nicht ständig alle 20 Sekunden irgendein Ochse einfach nur in die Beine haut. Deshalb glaube ich, dass wir diesen Kenny den Ausfall möglicherweise ganz gut auffangen können, gerade wenn du ihn halt rechts hast. Achso, auf der linken Seite war übrigens Seevolk nicht, der saß. Das war ganz lustig. Hertha TV ist ja immer so positioniert, dass dann auch irgendwie bekannte Gesichter vorbeilaufen. Ne? Und plötzlich war halt Seevolk in ganzer Pracht da zu sehen, wie er irgendwie voll gesabbelt hat. Das war sehr niedlich auch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel war wirklich sehr gut. Also wir haben echt gut mitgehalten, haben Pauli weitestgehend eigentlich gut contained oder im Griff gehabt. Gersbeck stand im Tor, der war wirklich überhaupt nicht gefordert. Also Pauli hatte in der ersten Halbzeit bis auf zwei Freistöße.
Genau. Ja. Ernst auch bei der U21?
Ja, stimmt.
Hast du recht.
Gersbeck hinten drin hatte überhaupt nichts zu tun, gab zwei Freistöße von Pauli in der ersten Halbzeit, so von halb links, aber da ist auch eigentlich nichts draus geworden. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich ernsthaft mal einen Torschuss oder so war, eigentlich wirklich gar nichts, ne? Also kann man ihn so gesehen nicht bewerten, aber Leistner hat jedenfalls hinten drin wirklich das Ding wieder ordentlich zusammengehalten. Und was mir sehr geil gefallen hat, war mal eine komplette andere Spielidee. Da siehst du halt, dass wir jetzt... um es nochmal zu sagen, endlich einen Trainer haben, der eine Ahnung davon hat, was er da macht. sie sind an den Spielaufbau gegangen offenbar und man versucht jetzt tatsächlich die Bälle auch aus der eigenen Defensivabteilung schon mal relativ scharf nach vorne steil zu spielen. Und dann hatten sie so Moves, dass denn, weil rechts außen als rechter Flügelstürmer hatte Cuisance gespielt, der dann aber oft den Auftrag hatte, denn komplett zurückzulaufen, also diagonal einzulaufen und von Leistner dann angespielt werden sollte. Ne? Und das hat tatsächlich wirklich ganz gut funktioniert. Und wir haben dann häufig, oder du hast häufig dann gesehen, wie sie versucht haben, nicht dieses, was du immer kennst bei uns, wir passen uns hinten sonst den Ball von links nach rechts, wieder umgedreht, wieder auf die Mitte, wieder nach links, links, Mitte, rechts und so immer so hin und her und es passiert nichts. Ne? Und da sind sie offenbar dran. Da versuchen sie jetzt wirklich über sich anbieten, dann doch mal als Achter auch mal zurückkommen, sich anbieten, nicht immer direkt den Sechser anzuspielen, sondern dann schon eine Überzahl auf der Sechserposition zu schaffen, weißt du, solche Sachen zu machen. Das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Und weil daraus konnten sie dann immer aus dieser Überzahl im mittleren Segment konnten sie dann immer relativ schnell versuchen, mal wirklich einen gezielten Angriff zu spielen. Also es sah wirklich nach Fußball aus. Das war das eins der wenigen Male diese Saison, ne, wo man wirklich gesehen hat, oder sagen wir jetzt mit den letzten zwei Spielen unter Leitl, wo du siehst, da entsteht tatsächlich was. Ne? Und wir reden hier endlich mal wieder von Fußball und nicht von irgendeiner bekloppten Spielphilosophie. Wir wollen auf jeden Fall Ballbesitz und attraktiv sein, sondern da ist jetzt auch endlich mal was dahinter, ne? Es gab zu dem ganzen Spiel, glaube ich, überhaupt keine Statistiken, zumindest habe ich es nicht gesehen, aber gefühlt, glaube ich, hatten wir Ballbesitz in der ersten Halbzeit locker 70%, also wirklich. Und haben aber immer was damit gemacht, ne? Also es war eben nicht nur hier Pässchen, da Pässchen, sondern es ist immer irgendwas passiert. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Ging dann natürlich, wie du ja schon weißt, 0-0 in die Pause und dann, ja, zweite Halbzeit war halt großes Durchgewechsel. Bobo kam auch rein, fand ich geil. Und Hildebrand. Hildebrand ist halt dieser Shootingstar, 16, glaube ich, ist der erst. Habe ich da recht?
Der ist, ja, kommt hin, ja.
Ja, und ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwie gelesen oder jetzt schon gehört, dass jetzt natürlich wieder alle Zeitungen schreiben, ja, alle großen Vereine sind an dem dran. Ja, hoi, der Junge ist erst 16, hat jetzt, glaube ich, auch gerade erst noch verlängert im Winter und so. Also dieses Geschreibe da immer, aber anderes Thema. Die beiden haben auf jeden Fall ordentlich Dampf gemacht, vor allem Hildebrand vorne drin. Und ich kann mir schon vorstellen, weil der auch schon eine extreme Körperlichkeit mitbringt, dass wir den möglicherweise auch in der zweiten Liga jetzt in den letzten Spielen nochmal irgendwo sehen werden. Kann ich mir durchaus vorstellen, weil du hast dem körperlich nicht angemerkt, dass der eigentlich noch Jugendspieler ist. Der war auf einem Niveau mit den Pauli-Abwehrspielern. Ne? Das fand ich schon echt beeindruckend. Hm. Richtig cool. Ich hoffe, dass wir den noch lange halten.
Ja, an der Stelle ist mir dann irgendwie heute positiv aufgefallen. Ich habe dann diesen Bericht über den Kenny-Ausfall im Kicker gelesen.
Ja.
Und dann, ja, Leitl hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht, insgesamt 5 Jugendspieler oder sowas mittrainieren lassen.
Ja.
Jetzt über die Zeit. Also das fällt dann schon positiv auf, weil unter Fjell haben wir ja davon gar nichts mehr gehört.
Ja, das stimmt. Da hat er auch irgendwann, also tief der zweiten Halbzeit, haben sie dann auch Selim Telip und solche Leute eingewechselt. Mhm. Der dann auch den linken Part in der Dreierkette gespielt hat gegen eine Bundesligamannschaft und das sah auch wirklich auch gut aus so, ne? Jetzt keine, natürlich jetzt keine Wundergeschichten so, aber ja, er konnte da mithalten und so, aber war geil, also auf jeden Fall. Und was ich noch wirklich nochmal sagen will und jetzt wirklich ein letztes Mal den direkten Vergleich zwischen unserem jetzigen Trainer und den Leuten, die da vorher am Werk waren.
Den allerletzten Vergleich?
Ich hoffe. Ich find's geil, dass Leitl dann vor dem Spiel einfach mal den Telefonhörer in die Hand nimmt und mit Hannes Wolf, dem Coach der U20, einfach mal telefoniert und sagt, ey Digi, können wir vielleicht irgendwie Clemens und Gechter für diese Trainingswoche in Berlin behalten? Ich weiß, du spielst mit denen und du brauchst die oder du hättest die auch gerne, aber bei uns geht's halt gerade um was. Ist das irgendwie machbar? Hat ja offensichtlich dann auch mit den beiden persönlich auch gesprochen, sodass die von sich aus dann auch sagten, nee, sie bleiben lieber in Berlin, um das zu verfestigen, was sie da gerade eintrainieren. Ne? Und sowas sind so diese Zeichen, wo du dann siehst, dass ein Trainer auch mal ein bisschen weiter denkt, als nur bis zum nächsten Irrsinn, der da
wäre. Achso, ich hätte jetzt gesagt, ja. In meinem Beruf sagt man von der Wand bis zur Tapete.
Ja, also. Genau. Ja. Das fand ich irgendwie, weißt du, so ein kleines Zeichen so, aber da gibt es jetzt offenbar endlich mal einen Headcoach bei uns, der ein bisschen mehr auch mal mittelfristig denkt und sich da Ideen oder einfach auch weiß, worum es geht aktuell, ne? Und nicht irgendwelche Luftschlösser da baut. Und fand ich gut, muss ich sagen.
Aber Clemens ist dann, glaube ich, doch zur Nationalmannschaft gefahren,
ja, genau,
weil also, die ja Ausfälle hatte, ne?
Genau, also die war das für die ganze Trainingswoche da und das Testspiel und dann gab es eben diesen Ausfall da in der U20 und dann haben sie wohl nochmal Kontakt aufgenommen und dann ist Clemens da kurzfristig, weil es auch nicht so weit weg war von Berlin, ist er nochmal nachgereist und hat dann tatsächlich auch gespielt, ne? Gab wohl auch irgendwie jetzt einen Kopfstoß, habe ich heute gelesen, aber ist wohl Entwarnung, war alles nicht so wild. Also Kopfstoß im Zweikampf, eventuell verletzt, aber ist wohl angeblich schon wieder im Training.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Das ist doch wunderbar.
Nee, aber um es nochmal rund zu machen, war ein geiles Testspiel, hat mir echt gut gefallen, man konnte viel gucken und vor allem einfach mal richtig schönen Fußball auch wieder zu sehen bei Hertha, ne? Das siehst du halt selten. So, und die haben ganz anders gespielt als die Monate vorher und ich bin da wirklich guter Dinge. Ich will es jetzt auch nicht beschreien, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall den richtigen Trainer und den richtigen Ansatz jetzt.
Das denke ich auch. Und ich habe tatsächlich wieder so ein bisschen Hoffnung für Samstag.
Ja. Ja. Also wie gesagt, ja. Man darf es nicht jinxen. Man darf jetzt irgendwie, ne, nicht, dass irgendwer noch schnell eine Voodoo-Puppe rauszieht, um uns zu ärgern. Aber also so ein ganz kleines Pflänzchen, sagen wir mal so, ne? Da zwischen dem ganzen grauen Beton kommt irgendwo so ein ganz kleiner Löwenzahn so hochgeschossen.
Ja, wir hoffen jetzt einfach mal ein bisschen auf wie war das, erfolgreichen Fußball.
Genau. Scheiß Nummer, auf schön, erfolgreich soll er sein.
Genau, nochmal, wir wollen erfolgreichen Fußball spielen.
Yep, so sieht es nämlich aus. Ja, ansonsten war die Woche ja jetzt nicht so viel von Hertha. Eigentlich auch mal schön, finde ich.
Also sehr, sehr positiv finde ich das.
Definitiv keine Hiobsbotschaften.
Ansonsten haben wir immer irgendwas.
Ja, gab halt jetzt irgendwie, wenn die Presse dann auch nichts zu schreiben hat, dann kommen halt irgendwie, dann machen sie immer aus der Mücke den Elefanten und dann heißt es, ja, Marsa jetzt eben, schließt sich der Kreis denn zu AC Mailand und so. Naja, gut, Angebote kommen natürlich für alle interessanten Spieler jetzt rein, völlig normal, aber diese Wasserstandsmeldungen, ja, drauf geschissen.
Das interessiert mich nicht.
Nee, ja. Ist mir auch egal, ob Cuisance am Ende denn zu Young Boys Bern in die Schweiz wechselt. Ja, wer da möchte, soll er machen, so, ne, also.
Das für ein Blödsinn auch.
Ja, was da immer so geschrieben
wird. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass irgendwie letzte Woche schon so eine kleine Mini-Doku vom ZDF-Funk, ja, Funk, ihrem Jugendformat da mit Linus Gechter gekommen ist. Gibt's auf YouTube, aber ansonsten. Genau.
Sonst war nicht viel. Ja, war heute. Gut, wir sind trotzdem wieder bei einer Stunde. Sollte eigentlich ja nur ein kleiner Reisebericht deinerseits werden.
Ja, nur ein kleiner.
Ja.
Ich habe ja nicht verraten, wie viel Limoncello wir getrunken haben.
Ich wollte, um das Ding heute abzuschließen, weil du mich ja mit, also ich habe mich wirklich, ich sag's jetzt nochmal, ich habe mich wirklich über diese Postkarte wirklich gefreut. Ehrlich, ich freue mich über es. Das sind so Kleinigkeiten, so Aufmerksamkeiten, mag ich sehr, sehr gerne. Es ist toll. Danke nochmal.
Dafür nicht.
Ich habe mir auch was überlegt für dich.
Oh Gott. Oh Gott.
Und weil ich, das muss ich noch schnell erzählen. Ich war früher sehr häufig in einer ganz kleinen Stadt, die nur ungefähr 4000 Einwohner hat, also eher so eine Gemeinde, so ein Dorf, die nennt sich Peskici. Herford. Ja, nee, Peskici, also. Nicht Herford. Herford wäre auch toll, ja, aber Recklinghausen.
Recklinghausen.
Nein, in Peskici, das ist in der Provinz Foggia, Region Apulien. Direkt an der Adria, am Gargano. Das ist optisch, kennt ja jeder den italienischen Stiefel, ne, Landkarte von oben. Und wo die Spore des Stiefels ist, genau auf der Spore an der Spitze, da ist Peskici. Das ist wirklich ein absoluter Traum, wenn man da im Sommer hinfährt. Also es ist natürlich auch sehr, sehr heiß da. Also man, sagen wir so, man wird innerhalb von den ersten 24 Stunden wirst du so braun, vielleicht nicht mehr sehr zeitgemäß ist, aber du wirst so braun, dass du abends in der Disco nur noch an den leuchtenden Zähnen zu erkennen bist. Das ist auf jeden Fall ein absolut, es ist von mir so ein kleines, so ein Traumziel. Weißt du, immer wenn ich Bock auf Urlaub habe, dann denke ich so an die coole Zeit in Peskici zurück. Und jedenfalls, die ganze Stimmung, die man da so innerlich hat, die hat der großartige Schauspieler und Sänger Adriano Celentano immer in seiner Stimme mitgetragen.
No.
Du weißt schon, was jetzt kommt, ne? Aber jeder, der es jetzt gehört hat, der kann sich das jetzt auch noch anhören. Der größte Song von ihm ist welcher?
Ja, ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Azzurro.
Azzurro, ja, genau.
Und den werde ich dir jetzt zum Abschied leise singen. Ich hoffe, du freust dich auch ein bisschen darüber. Das ist meine digitale Postkarte an dich. Schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass wir wieder weitermachen können. Und dann hoffe ich, dass wir am Samstag uns alle im Stadion sehen gegen Karlsruhe. Wir brauchen die 3 Punkte. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf und grüßt mir die Außerirdischen. Ha ho he.
Arrivederci.
Azzurro il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendi il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri al incontrario va. De.